Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Regionale Sounds Portrait. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Pauli. Und heute bei mir im Studio ist Annika Manns von den Gebrüdermanns. Hallo.
Hallo Susanne.
Wie schön, dass wir das endlich schaffen. Ja. Das war mein großes Ziel, hier mal eine nur Frauenband, also exklusiv Frauenband zu haben. Wunderbar. Seid ihr denn Göttingens älteste und härteste Girl Group?
Ja, wir sind alte Mädchen Girl Group. Alte Ponys, sagt unsere Schlagzeugerin immer. Also soweit ich es weiß, gibt es keine Band von damals, aus den 90ern, wo wir uns gegründet haben oder unser erstes Bandleben hatten, die heute noch aktiv ist als reine Frauenband.
Mhm. Ja. Ja, du hast es jetzt schon erwähnt, in den 90ern, also bei Spotify steht 1996, aber es gab ja auch so Neugründungen, Vorformen und so. Willst du uns da einmal so einen kurzen Überblick geben?
Ja, also ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht mehr selber so ganz genau, ob es 96 ist oder 95 oder gar 94 ist vielleicht ein bisschen sehr früh. Aber so Mitte der 90er, genau, da haben wir uns gegründet. Das war eine ganz, eigentlich eine zufällige Sache. Ich habe schon immer Gitarre gespielt und hatte auf einmal Lust, eine Band zu gründen, weil das Studium langsam so ein bisschen langweilig zu werden drohte. Nein, es war sehr, sehr interessant natürlich alles, aber man wollte natürlich noch mehr Herausforderungen haben und habe ein paar Musiker kennengelernt von Nancy and I. Ist ja auch eine der Bands, die es heute immer noch gibt,
ja,
von damals. Ohne Schaffenspause allerdings zwischendurch, ne? Die haben einfach durchgehalten die ganze Zeit. Genau, und ich habe Carsten Friedebold gefragt, hier, hör mal zu, kennst du nicht jemanden, der Schlagzeug spielt oder so? Ich habe irgendwie Bock, in einer Band zu spielen. Und dann meinte er, ja klar. Und dann hat er mir unsere damalige Schlagzeugerin vorgestellt, die damals gerade angefangen hatte. Und wir beiden haben uns in den Raum gestellt und haben die ersten Wochen einfach nur irgendwas ausprobiert, ohne irgendeine Ahnung zu haben, was wir da machen. Na, und dann kam nach und nach eine Bassistin dazu, und dann eine zweite Bassistin und eine dritte und irgendwann eine vierte Bassistin. Und irgendwann hatten wir auch unsere endgültige Sängerin, mit der wir jetzt heute auch wieder zusammen auftreten.
Das ist Marie Nielsen, ne?
Das ist Marie, genau.
Genau. Mhm. Ja, und mittlerweile wohnt ihr gar nicht mehr alle in Göttingen, ne?
Ne, genau. Damals haben wir natürlich in Göttingen gelebt und studiert oder, ja doch, es haben tatsächlich alle studiert damals. Genau, wir haben bis 98, meine ich, noch Musik gemacht. Marie ist schon etwas vorher weggegangen aus Göttingen. Das war dann eine schwierige Zeit. Da haben wir zwischendurch auch mal einen Mann aufgenommen.
Ah ja.
Ja, ja, ja. Einen kleinen Hip-Hopper.
Mitgemeint.
Einen kleinen Hip-Hopper, der war, also mit dem, das war wirklich ziemlich lustig, mit dem haben wir eine schöne Fahrt gemacht. Mhm. Finanziert durch die, also durchs Katz auch damals, zur Fête de la Musique nach Frankreich, in der Nähe von Toulouse, mit zwei anderen Bands, die damals aktiv waren, Nancy and I auf jeden Fall, und es gab noch eine dritte Band.
Mhm.
Zu dritt sind wir darunter gefahren und der ist da mit uns aufgetreten, das war aber, glaube ich, sogar der einzige Gig. Dann haben wir nochmal im Studio irgendwas mit ihm aufgenommen und dann war es das. Vorher mit Marie hatten wir beim FFN Band Contest, den es ja heute auch noch gibt, haben in der Outpost damals gespielt zusammen. Das war so die Zeit von Guano Apes und damals gab es Eaten by Sheiks. Mhm. Die sind, glaube ich, vor uns in dem Jahr weitergekommen oder nach uns in dem Jahr. Das weiß ich auch alles nicht mehr. Es ist ja wirklich ein anderes Leben gewesen.
Lange, lange her, ja.
Über 20, ja, 25 Jahre her.
Okay, also das waren so die Anfänge und da hieß ihr aber noch nicht Gebrüder Manns.
Nee, da hießen wir Capsi und das war eine Freundin meiner damaligen Mitbewohnerin Maren, die hat uns diesen Namen vorgeschlagen. Ich hatte irgendwie sowas wie Capdi irgendwie gedacht und dann meinte sie, nee, da macht doch gleich Capsi irgendwie CC, das sieht im Schriftbild gut aus. So haben wir uns dann auch eine Zeit lang genannt. BH Größe C war das.
Mhm.
Naja. Man kann sich fragen, was das sollte, aber uns hat es irgendwie Spaß gemacht und das sah einfach auch cool aus auf dem Plakat. gefeiert. Wir haben es dann, als wir uns wiedergefunden haben nach der langen Pause, nicht mehr so cool gefunden, weil du Leuten nicht erklären konntest, was das für ein Name ist. Also sie wussten nie, wie Cup, was für ein Cup, Sportcup oder Cupcake oder Cup to go oder was. Dachten wir, nee, da muss jetzt mal ein neuer Name her.
Und da wurdet ihr dann Gebrüder Manns.
Genau, da wurden wir Gebrüder Manns. Ich bin gar nicht so glücklich mit dem Namen, aber viele lieben den anscheinend doch. Genau, das hat den Hintergrund, dass wir inzwischen eine neue Schlagzeugerin haben, die in Berlin lebt. Und unsere Bassistin Karin hat dann irgendwann erzählt, dass es in Berlin so ein altes Firmenschild eines, wie nennt man die, so ein mini kleiner, ganz alter Supermarkt. Wie hießen die denn früher?
Ja, im Osten Konsum, aber hier anders. Tante-Emma-Laden.
So ein Tante-Emma-Laden, ganz genau. Und dieses Firmenschild hängt an dem Gebäude noch, Gebrüder Manns. Naja, mein Nachname ist ja nun zufälligerweise Manns. Und da ich mit Gründungsmitglied dieser Band bin, fanden die anderen das eine gute Idee, weil wir zu der Zeit auch mal vorhatten, deutsche Texte zu schreiben. Und haben dann überlegt, ja, das könnte man machen. Und dann fanden wir es auch irgendwie ganz lustig, als Frauenband halt Gebrüder zu sein. Es vermittelt ja auch so eine gewisse Verlässlichkeit und Stabilität. Und ja, stabil ist ja unsere Musik auf jeden Fall. Und verlässlich sind wir.
Ja.
Verlässlich geil sind wir auf jeden Fall auch auf der Bühne.
Das kann ich bezeugen. Ich habe es ja schon gesehen. Und ihr habt dann aber eine Pause gemacht, bevor ihr euch 2016 wieder zusammengefunden habt.
Ja, genau. Das war damals diese Zeit, da bin ich jetzt nach Berlin wieder gesprungen gewesen, als Marie schon weg war aus Göttingen. Die hat dann eine Ausbildung angefangen in Hamburg, hat da beim König der Löwen gearbeitet und hat irgendwie ein ziemlich interessantes Leben hinterher auf der AIDA geführt und hat aller Herren Länder gesehen. Und wir haben sogar eine Zeit lang noch völlig ohne Sängerin weitergemacht. Das hat aber dann irgendwann wirklich gar keinen Sinn mehr für uns ergeben. Dann haben wir irgendwie völlig friedlich das einfach einschlafen lassen und gesagt, naja gut. Karin war ja dann auch weg irgendwann. Und naja, dann sind die Berufe und die Familien über uns hereingebrochen. Und das war dann erstmal unser Leben oder jedenfalls mein Leben für eine ganz lange Zeit.
Also das Typische, was Frauenkarrieren immer unterbricht.
Ganz genau. Es war ja auch freiwillig, ne? Also es ist jetzt nicht, das über mich hereingebrochen. Habe ich natürlich selber herbeigeführt, diesen Einbruch in mein Leben, aber ja.
Okay, und dann 2016 ging es wieder los. Was hat denn die Initialzündung gegeben, zu sagen, jetzt wollen wir nochmal?
Das war ein Saufabendergebnis von unserem damaligen Zusammenführer sozusagen, also Carsten, der Jana und mich zusammengebracht hat. Und die beiden waren weiterhin befreundet und haben überlegt, man müsste doch mal so einen Abend machen, wo alle diese Bands aus den 90ern, die damals im Katz geprobt haben, das hat uns da vereint, wieder auftreten lassen. Ne? Das waren Pregnant Breaks, hießen die damals.
Ja, tolle Namen.
Ja. heißen aber jetzt auch anders. Nancy and I, Eaten by Sheiks, die es aber in der Form auch so nicht mehr gab. Und God Five damals noch. Genau, mit denen haben wir 2016 dann dieses erste Festival in der Musa veranstaltet.
Ah ja.
Das hieß Summer of 96.
Ah ja.
In Umkehrung dieses schönen Songs. Summer of 69.
Ja, von Bryan Adams.
Bryan Adams. Genau, so, das war Wahnsinn, weil wir hatten alle die ganze Zeit gar keine Musik mehr gemacht, ne? Also Cup C sozusagen damals, nichts mehr. Also keiner von uns. Marie hat manchmal so ein paar Chansonabende oder sowas gemacht in Hamburg, aber wir haben unser Studium beendet, angefangen zu arbeiten und sind unseren Berufen nachgegangen und haben die Familie irgendwie gefeiert, auch zu der Zeit. Ja, und dann mussten wir irgendwie, also ich habe Marie angerufen und habe gesagt, hör zu, hast du Bock, wir wollen ein Konzert machen, einmal nochmal auf der Bühne stehen und diese alten Songs spielen, zusammen mit den anderen Bands und nochmal irgendwie 20 sein. Und sie hat sofort ja gesagt.
Ah ja.
Ja, das war wirklich toll. Also das war alles kein Problem, die Leute dazu zu bringen, das zu machen. Das Problem war, wir hatten gar keine richtigen Aufnahmen von damals.
Ah, okay.
Und das natürlich auch nirgendwo notiert oder so. Mhm. Ne? Also welche Rockband schreibt irgendwie ihre Noten auf für irgendwas und die Riffs, wie die gehen und so. Ja, jetzt komme ich aber ganz schön ins Erzählen. Ne?
Ja, ist ja wunderbar. Und wie lief es dann? Also hattet ihr irgendwelche Aufnahmen oder was? Wie habt ihr es rekonstruiert?
Wir hatten ein paar, also einmal hatten wir eine relativ professionelle Aufnahme von dem Auftritt im Rahmen dieses FFN Band Contests. Mhm. Das hat der Sven Schreivogel damals gemacht. Ich glaube, der macht heute auch immer noch Filmsachen. Und da gab es unseren Auftritt. Das heißt, das waren schon mal 3 Songs.
Schon mal ganz gut.
Schon mal eine Bank. Und die waren auch in einigermaßen erträglicher Qualität. Das konntest du dann rekonstruieren, was da gemacht worden ist. Naja, und sonst hatten wir natürlich von den Gigs, die wir in und um Göttingen gemacht haben, VHS-Kassetten.
Ach ja.
Und die haben wir uns angeguckt. Ich habe mir noch extra einen Videorekorder gekauft, einen alten, hier in der Brockensammlung, damit wir uns das nochmal angucken können.
Das
haben wir
ist ja Wahnsinn.
Irgendwie versucht, diese Sachen wieder zusammenzuschüsseln.
Also da war nicht nur der Sound 90er, sondern auch die Abspielgeräte.
Alles, alles, alles. Und unser Können auch. Also ich meine, damals, meine Güte, wie lange haben wir es dann gemacht? 3 Jahre oder so?
Ja.
3 oder 4 Jahre und das muss man mal ehrlich sagen, großartig war das nicht, so spielerisch, ne? Aber wir hatten eine großartige Energie, wir hatten halt richtig Bock und für Frauen gab es ja zu der Zeit, gibt es auch immer noch viel zu wenig, aber damals eben noch viel, viel weniger Vorbilder in dem Genre vor allem.
Ja.
Was gab es? L7, Hole, Courtney Love und so Sachen. Aber ne, das war es dann auch schon in unserem Genre, in dem, was wir gerne machen wollten. Und wir haben, anders als die Jungsbands damals, auch nie irgendwas nachgespielt oder so. Wir haben von Anfang an unsere eigenen Sachen gemacht.
Ja.
Und Songwriting ist ja nichts, was einem einfach so zufällt. Also so waren die Songs halt teilweise auch, aber irgendwie trotzdem, uns hat es halt Bock gemacht, den Leuten, die die Konzerte gesehen haben, hat es auch Bock gemacht. Unsere Mütter haben uns geliebt, die Omas auch und auch die Leute, die so vor der Bühne standen, uns noch nie gesehen hatten. Irgendwie hat dieses Konzept immer geklappt.
Ah ja. Und jetzt würdest du dann sagen, 2016, was ihr seitdem gemacht habt, ist dann vielleicht die professionellere Ära der Band, wenn du sagst, das war damals so 3 Jahre und alles gute Energie, aber ein bisschen roh.
Ja, genau. Also muss man schon sagen, ne? Da sind ja viele Sachen zusammengekommen. Also wir hatten, nachdem wir dieses Konzert in der Musa hatten, haben wir gesagt, sag mal, kann ja das sein, dass wir 20 Jahre ohne Rock'n'Roll gelebt haben? Das geht ja gar nicht, ne? Also wir können jetzt nicht aufhören, wir machen jetzt auf jeden Fall wieder weiter. Das haben wir auch versucht. Dann haben wir wieder einen Ü-Raum gesucht in Göttingen oder beziehungsweise durften bei den Nancys wieder mal. Die haben echt so eine kleine Patenfunktion bei uns, den Ü-Raum mitbenutzen und auch deren Equipment. Und inzwischen hatte man ja ein bisschen Geld. Und hat sich dann eben auch eigene Sachen gekauft. Das ist schon mal das Erste, ne? Also hatten wir irgendwie ganz andere Möglichkeiten, uns mit der Technik auseinanderzusetzen. Dann kam Corona und damit kam sehr viel Zeit, sehr viel Lehre und sehr viel Raum für kreative Menschen. Und diesen Raum habe ich mehr als genutzt, würde ich sagen. Ja. Also in der Zeit sind viele, viele neue Dinge entstanden.
Ja.
Dann habe ich durch Tobi Langer, mit dem ich ja zusammenlebe, bin ich auch noch mal näher an so eine bewusstere Art des Songwritings herangekommen, sozusagen. Dass man, ja, wie man einen Song zusammenbauen muss, damit der überhaupt funktioniert und so. Ne? Ich bin immer sehr kreativ und habe viele Ideen und nehme die auch auf inzwischen selber. Mhm. Ich habe mich eingefuchst in Logic und sozusagen schreibe die Songs vor oder produziere die vor. Und dann spiele ich sie Tobi vor, der schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, okay, das müssen wir jetzt zusammenbauen, damit es ein Song wird. Und das gönne ich ihm ja auch, dieses Hände über dem Kopf zusammenschlagen, denn hinterher kommt dann doch wirklich immer was noch viel Tolleres bei raus, als es vorher schon war.
Also bist du so die Hauptsongschreiberin jetzt der neuen Ära?
Das ist ja die Gitarre immer, glaube ich, oder?
Das ist die Gitarre. Aber ich dachte, das hat schon zu tun mit der Person, die sie spielt.
Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber viele sagen, der Gitarrist schreibt die Songs, fertig, ne?
Ah ja.
Und ich bin ja der Gitarrist.
Okay. Ich dachte immer, der Sänger eher, aber ich habe ja nie so eine Band.
Also wenn ein Sänger auch Gitarre spielt, dann ist das bestimmt oft so. Aber Marie singt und hat jetzt aber nicht die Möglichkeit, mit dem Instrument zu arbeiten. Mhm. Und deswegen ist das, ja.
Ah ja.
Ist die Initiative, also der Anfang bin meist ich.
Okay. Du bist ja aber auch eine sehr patente Sängerin. Spielt das auch in dieser Band eine Rolle?
Ja, spielt auch in der Band eine Rolle, weil ich ja die Gesangslinien und so weiter auch quasi, also das kommt alles dann in dem Moment zusammen. Ne? Ich schreibe nicht nur einen Riff, sondern ich mache das Schlagzeug, ich überlege einen Bass, ich überlege auch einen Gesang, nehme das alles auf und dann kriegen die Mädels das und Marie macht dann entweder was anderes draus, wenn es ihr nicht 100% gefällt, oder sie macht es teilweise mehr zu ihrem Song. Da haben wir schon alle möglichen Sachen gehabt.
Mhm. Aber live singst du jetzt nicht oder manchmal? Oder?
Doch. Also dadurch, dass ich da viel am Schaffensprozess sozusagen beteiligt bin, traue ich mich jetzt auch mehr. Also das habe ich tatsächlich alleine mit mir im Studio gelernt. Ne? Also mal aus sich rauszugehen. Ich habe immer gesungen, klar, ich habe immer so Lagerfeuer-Sachen gesungen, Cat Stevens und Neil Young und diese Sachen. Aber laut zu singen, das habe ich mich nie getraut. Da hat mich auch Tobi zugetrieben. Der hat gesagt, sing doch mal laut. Ich so, nein, ich kann nicht laut singen. Natürlich kannst du laut singen. Und das war wirklich ein Prozess, eine echte Überwindung, so laut zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass ich das kann. Und jetzt, jetzt finde ich es ganz gut. Ne? Jetzt macht es wirklich Spaß und das ist einfach geil.
Ja, und das ist dann auch was so auch wechselseitig entstanden ist mit deiner anderen Band Audio Kill, die du ja auch mit Tobias Langer zusammen hast, ne?
Ja, aber das ist auch ein totaler Zufall. Wir haben es gegründet, einfach auch bei irgendeinem letzten Bier an der Theke. Und dann gesagt, man müsste mal ein Punkrock-Trio gründen und da sollte ich Bass spielen eigentlich, weil die keinen Bassisten hatten. Und als Sänger hatten die jemand ganz anderen vorgestellt. Ja. Und der hat dann aber gekniffen. Der wollte dann nicht. Ich sage jetzt nicht, wer das ist. Und dann sagten die irgendwann, ja, mach du das doch. Ich sag, bist du bescheuert? Bass spielen und dann auch noch singen. Und dann auch diese Art Musik, es war eigentlich gar nicht meins. Ich bin doch eher so der in die Groove-Richtung, 90s, Crossover und nicht so Punkrock-affin. Naja, was soll ich sagen? Und dann haben wir irgendwie auch das angefangen und das hat auch richtig Spaß gemacht und man entwickelt sich halt mit diesen Aufgaben, ne, wenn man sich denen stellt. Das ist wirklich eine Bereicherung, richtig toll.
Ja, und das ist dann ja wahrscheinlich auch was entstehen kann, wenn man es schon sehr lange macht. Ne? Also aus den 90ern bis jetzt hattest du da Zeit, zum Beispiel auch im Gesang, ne, dich zu entwickeln, wie du sagst.
Ja, ja. Aber damals habe ich gar nicht gesungen. Damals habe ich mich noch nicht mal getraut, innerhalb der Band vor den Mädels irgendwas ins Mikrofon zu singen. Die haben immer gesagt, sing doch mal ein bisschen Background und so. Ich habe es versucht, aber also bei den ersten klicklichen Tönen, die da rauskamen, habe ich gesagt, nee, ich kann das nicht.
War es nicht, okay.
Und ich habe mich da auch dann nicht, bin ich nicht drüber gekommen über den Punkt. Muss man älter werden. Mhm. Also wir waren ja auch jung damals, ne? Mhm. Jung und mit diesen ganzen bescheuerten Unsicherheiten, die man als Mädchen in der Zeit oder als junge Frau hatte, die einfach viele leider haben, da fehlte uns tatsächlich so diese Chuzpe, die Männer, glaube ich, oft öfter haben als wir, weil eben diese Vorbilder da sind, die sie erstmal imitieren, die ihnen die Sicherheit geben, ich kann das machen, gar kein Problem, die Jungs, die dir auf die Schulter kloppen und sagen, Alter, geil, richtig gut, so, das gab es alles nicht bei uns so, ne?
Ja, also zumal ja in einem männerdominierten Feld, damals noch mehr als heute. Ne?
Genau, das muss man ja auch sagen. Dem Genre, genau. Mhm. Ja,
dann absolut. Hören wir doch mal rein in ein erstes Stück. Was hast du uns mitgebracht?
Wir haben eine CD 2022 rausgebracht mit 6 Songs und 4 Videos, wenn ich hier gerade, nee, 3. 3 Videos sind damit drauf. Und wollen wir gleich den ersten Song. Das war auch unsere erste Veröffentlichung, die wir mit Video veröffentlicht haben.
Ja, Wahnsinn. Da wart ihr jetzt mit Different Voices. Ein Song, der ja eine krasse Message und auch ein ziemlich krasses Video hat. Willst du uns dazu was erzählen, Annika?
Ja, vielleicht erstmal zu der Entstehung dieses Songs, weil, also es war unsere erste Veröffentlichung, da waren wir natürlich alle sau aufgeregt. Und nach der Veröffentlichung musst du dich auseinandersetzen mit den ganzen Kommentaren, die dann dazu kommen. Und neben den vielen begeisterten Kommentaren, die es auch gab, gab es zum Beispiel den Kommentar des Topic Shopping.
Ah ja, okay.
Ne? Also, dass wir ein Thema aufgreifen, das gerade en vogue ist und dann dazu auch mal unseren Pride-Song schreiben sozusagen, ne? Weil das sich ja gerade so gut verkauft. Und ja, das war für mich so das erste Mal mit so Reaktionen in der Öffentlichkeit im Netz. Also gut, das kann einem natürlich auch mal hinterm Kopf vorbeigehen. Aber der Moment, wo ich den geschrieben habe, war wirklich als Reaktion auf einen Schock, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber eine Situation, die ich erlebt habe mit einem Künstler, mit dem Tobias gearbeitet hat, der im Osten lebt und wir haben den privat mal besucht und haben da alle möglichen Sachen gezeigt bekommen und hat mal von wir gesprochen. Ja, und wenn wir dann dies machen, dann sind wir hier und so. Und es war klar, dass es jetzt partnerschaftlich gedacht. Hab ich irgendwann gefragt, wen meinst du denn mit wir? Wer ist denn das wir? Meinte er, ja, also, naja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so euch sagen soll und so. Der hat rumgedruckst, bis er gesagt hat, dass er schwul ist und dass er einfach einen Mann liebt. Und das hat mich so, es hat mich ja geschockt, wie soll ich, es hat mich eigentlich geschockt, weil ich eigentlich, dachte in einer Welt zu leben, in der man über diese Themen nicht mehr so, die man nicht mehr so umkreisen muss.
Ja.
Bis man, ne? Und offensichtlich ist das eben gar nicht der Fall. Sozusagen, also diese Coming-out-Geschichten, eigentlich haben wir das doch schon lang und man müsste denken, dass das nicht mehr so schwierig ist. Aber für viele ist es offensichtlich weiterhin ein wahnsinniger Schritt, das zu sagen und sie wägen ab, auch im beruflichen Kontext, ob man das tun sollte oder nicht. Und als wir zurückgekommen sind, habe ich angefangen, ein Lied darüber zu schreiben. Übrig geblieben ist davon der Refrain und Marie hat dann einen ganz eigene Strophentexte noch dazu geschrieben, die ich auch wirklich sehr, sehr gelungen finde.
Cool.
Und es ist aber ein bisschen ausgedehnt auf Toleranz insgesamt, allen Lebensformen gegenüber, allen geschlechtlichen Orientierungen gegenüber, allen Religionen gegenüber. Genau, und dazu haben wir ein Video gedreht, das bei dem Tobias Langer Regie geführt hat, das ich produziert habe. Und das durften wir in der großen, wunderschönen Aula des FKG hier in Göttingen drehen. Ja, und die zentrale Szene in dem Video, wenn ihr mal Bock habt, euch das anzugucken, ich finde es wirklich wunderschön geworden, ist eine riesengroße, dem Abendmahl nachempfundene Tafel, an der man eben all diese bunten, wunderschönen Menschen sieht. Und wir haben auch ein paar Schauspieler dabei, ne, vom Jungen Theater.
Videos generell spielen eine große Rolle bei eurer Band, habe ich so den Eindruck. Also ihr gebt euch da richtig viel Mühe. Man kann ja sagen, dass dieses Musikvideo-Ding eher so am Aussterben ist. Viele machen nur noch so ein Halbminüter, Einminüter für die Social Medias. Aber ihr geht da mit ganz viel Liebe zum Detail und tollen Ideen ran. Wie kommt das?
Ich glaube, wir haben alle Lust, uns kreativ auszuleben und haben immer viele Ideen für Videos. Und da der musikalische Teil schon schwergewichtig sozusagen in Göttingen liegt, also bei mir und auch bei Tobi, der auch die Songs wirklich in so eine Form gießt, wie sie dann auch gut funktionieren, ist das vielleicht ein Bereich, wo die anderen, die halt weit weg sind und mit denen wir nicht zusammenarbeiten können, in der Regel ihre kreative Energie mit reinbringen können. Ja? Also es hat jetzt eigentlich jede von uns eine Vision für ein Video verwirklicht. Also Take This Back zum Beispiel, vielleicht können wir da auch mal reinhören.
Ja.
Je nach, da geht es im Grunde ja auch um all die Dinge im Kleinen und im Großen, die uns nicht passen. Wir sagen, take this back, give me something better, ist ein Refrain, den wir übrigens, sorry Flori, von unserem damaligen Hip-Hop-Sänger noch übernommen haben. Wir haben ihn auch in die Credits geschrieben.
Sehr gut.
aber der Text, der ist wiederum von Marie umgearbeitet worden. Diese Bilder, die haben wir, glaube ich, alle zusammen so ein bisschen uns ausgesponnen. Das spielt alles in Berlin unter U-Bahn, also unter der U1 auf dem Tempelhofer Feld und im Ü-Raum. Das hat Sabine Albrecht, also unsere Schlagzeugerin, aber überwiegend produziert sozusagen, also so die Grundbilder entworfen. Und dann sind wir nach Berlin gefahren und haben das da gedreht. Das hat halt so einen schönen Underground-Touch irgendwie, ne? Das ist so sehr roh und dreckig alles und so, wie Berlin halt ist, aber auch toll und wild.
Cool. Ja, dann hören wir doch mal rein, wenn du es schon angekündigt hast. Ja, Take wunderbar. This Back von den Gebrüder Manns. Ja, das war doch mal ordentlich hier.
Ja, das ist auch ein alter Song.
Das ist ein alter Song, ja. Ne? Also, ja. Aber ein alter, den ihr ja neu gemacht habt.
Ja,
ne?
Genau. Also der C-Part ist komplett neu und aber also das Hauptriff und die Struktur der Strophen und so, das ist von damals. Nur jetzt mit einem neuen Text.
Ja. Und auch vom Sound, also fühle ich mich schon erinnert an gewisse Bands aus den 90ern, an diese typischen Crossover-Geschichten aus Nu Metal und Rap. Was ist da vielleicht auch so noch Neues dran? Also wie kann man das so weiterentwickeln oder wie macht ihr das?
Ich habe ja kein theoretisches Herangehen oder so, ne? Und also vieles entwickelt sich auch, während der Song produziert wird oder während er aufgenommen wird. Dann hat man nochmal Ideen oder Tobi hat eine Idee oder wir sagen, oh, das wäre schön, wenn da wie hier im C-Part so was Sphärisches entstehen würde und dann auf einmal so ein ganz zarter Feengesang, der eigentlich gar nicht passt, der aber dann halt abgelöst wird oder aufgehoben wird wieder durch das Reinkrachen des Refrains. Ne? Aber das war früher auch schon immer so, also das ist halt auch diese Musik, Rage Against ist halt ein ganz großes Vorbild für uns gewesen und hören wir auch alle immer noch gerne. Das ist gar nicht so, dass das irgendwie in einer Vergangenheit angehört oder so. Und mit denen werden wir merkwürdigerweise auch immer verglichen. Also nach Konzerten, wo ich dann immer denke, oh, Blasphemie. Aber man legt es ja auch ein bisschen drauf an, ne?
Ja.
Also halt eben die Struktur aus diesen leisen Parts und dem Groove und dann den reinkrachenden Refs.
Und ist das eigentlich eine ausgestorbene Genreform oder ist das was, was auch wiederkommt, habe ich so den Eindruck?
Also ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall wiederkommt, dass Leute Bock haben, das zu hören. Aber ich meine, insgesamt ist natürlich Gitarrenmusik ja offensichtlich nicht mehr so angesagt. Es kommt halt drauf an, in welche Altersgruppe man sich anguckt. Ne? Aber auch da, glaube ich, gibt es wieder viele, die diese Kraft, die in dieser Musik steckt und das Potenzial, auch Wut rauszulassen und die einfach mal zu spüren und das aber nicht in so einer zerstörerischen Art, sondern in einer produktiven Art, die einfach in die Kraft dann, in Kraft mündet.
Jetzt hast du es schon angesprochen, die Zielgruppe. Ist das so, dass das vor allem auch Fans von damals sind oder so von der Altersstruktur wie ihr? Oder dass da auch neue, junge Leute sich für begeistern? Wie setzt sich das live bei euch zusammen?
Ja, live ist oft ein gemischtes Publikum, obwohl man sagen muss, dass es doch eher unsere Altersgruppe ist.
Ja.
Und das ist weit jenseits der Mitte 50 für die meisten von uns, ne? Und wenn unsere Freunde da sind oder Leute, die uns neu kennengelernt haben in unserer Altersgruppe, die als Fans dann kommen, die sagen, ja, das ist einfach so toll, weil man dieses Gefühl von damals wieder hat. Und uns geht es ja auch so. Manchmal schleppen wir uns morgens zum Gig und denken, oh Gott, ey, wie soll ich diese Gitarre oder diesen Amp auf die Bühne zerren, ist alles viel zu schwer und mir tun die Knochen weh. Und abends steht man da und es ist alles weg. Man fühlt sich, als wäre man Mitte 20.
Das scheint ja bei den Rolling Stones auch so zu sein. Also selbst Mitte 80 macht Mick Jagger da noch Tänzchen auf der Bühne. Ja. Da können wir alle uns eine Scheibe von abschneiden, von anderen Sachen vielleicht nicht so.
Also wir haben auch nicht vor, aufzuhören in absehbarer Zeit. Aber solange man diese Energie, die diese Musik erfordert, das muss man schon sagen, also das kann man nicht auf einer halben Pobacke irgendwie spielen, das geht einfach nicht. Sobald das losgeht, wirst du selber auch als Musikerin davon weggetragen, spätestens wenn Marie anfängt zu schauten. Das ist ja auch wirklich eine Gewalt, die da rauskommt. Ich habe schon ganz oft gehört nach Konzerten, dass Leute gesagt haben, oh, ich könnte euch ja nicht. Und dann habt ihr da erstmal so ein bisschen Soundcheck gemacht. Und als dann das Konzert losging und ich den ersten Ton von eurer Sängerin gehört habe, ich dachte, oh, da muss ich aber mal zuhören. Ne? Und dann gelingt es komischerweise immer wieder, Leute wirklich zu überenthusiastischen Reaktionen zu bewegen. Und das ist natürlich auch ein klitzekleiner Ansporn. Es macht Bock.
Ja, cool. Das soll es auch machen. Nun seid ihr auch eine Band, die nicht einfach über den schönen Sonnenschein und Blumen singt, sondern die auch ganz viel Themen dabei haben. So ein bisschen was haben wir schon besprochen, aber was würdest du sagen, was ist noch so eure Message oder was sind so Themen, die zentral sind in eurer Musik?
Das hat sich in den letzten zwei Jahren vielleicht, muss ich sagen, doch auch noch mal ein bisschen verstärkt Richtung feministische Themen, mhm. Also doch deutlich auch Kritik am Patriarchat. Es gibt Songs, in denen das auch ganz direkt benannt wird und angegriffen wird. Aber auch generell, Reaktionen auf die aktuelle Politik, Reaktionen auf Gewalt, auf Unterdrückung, auf Ungerechtigkeit, auf die sozialen Themen, auf Liebe und Tod. Alles.
Ah, ja.
Also eigentlich alles, was wichtig ist im Leben. Ja. Noch ein Lied. Ja, also ich würde ganz gerne, Louis Vuitton.
Ja, ich dachte, das passt so vielleicht so ein bisschen.
Louis Vuitton passt ganz gut, weil das ist so ein Muttersong. Also ich habe ja zwei Töchter und diesen Text habe ich geschrieben, als die im unangenehmsten Teenager-Alter waren und so einen Markenwahn entwickelt haben.
Ah ja.
Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Wirklich. Ich meine, wenn man sich ganz selbstkritisch betrachtet, dann ist man auch nicht ganz anders, aber das hat nicht diese Dimension, genau. Ja, und da haben wir ein sehr lustiges Video zu gemacht, übrigens mit der Unterstützung von dem Secondhand-Laden Klamotte in Göttingen. Die haben uns für dieses Video, das habe ich wiederum produziert, die Handtaschen geliefert, die wir massenweise brauchten. Und meine kleinere Tochter, die spielen da mit natürlich, die Mädels. Mhm. Die mussten dann auch mal ein bisschen leiden für diese Markenfixierung. Das ist zum Glück jetzt überholt inzwischen. Wurde dann begraben unter einem Berg von Handtaschen und als oberste Tasche war eine Louis Vuitton-Tasche. Ja, Louis Vuitton ist fucking your brain.
Ja, hören wir mal rein.
Wunderschöne Titel.
Ja, da können wir, glaube ich, zur Themenliste auf jeden Fall Antikapitalismus mit hinzufügen oder Kapitalismuskritik. Ne?
Ja, das auf jeden Fall auch, ja.
Und das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Ihr habt ja alle auch normale Jobs, sage ich mal. Ne? Mhm. Und dann macht ihr relativ hohes Niveau hier. Ne? Also ihr legt ja ordentlich vor in Produktion und auch Videoproduktion. Und dann spielt ihr noch sehr viel live, das muss auch alles organisiert werden. Wie kriegt man das alles hin an einem Tag, der nur 24 Stunden hat?
Ja, das ist eine der großen Schwierigkeiten bei sowas. Ne? Also wir wohnen ja auch noch in der ganzen Republik verteilt. Immer wenn wir Konzerte haben, müssen wir natürlich aus diesen drei Städten anreisen, was unsere Anreisekosten in die Höhe treibt. Und dann kann man sich auch überlegen, wie oft man dann überhaupt proben kann, wenn man die Jobs hat und noch Familien hat und proben möchte. Und das ist eben, ja, das ist schwierig. Also wir haben im vorletzten Jahr haben wir so viel live gespielt, da hatten wir, glaube ich, über 20 Gigs, da haben wir gar nicht mehr geprobt. Also vielleicht einmal oder so am Anfang des Jahres und dann hat irgendwie ein Gig den nächsten ergeben. Mhm. Also weil du auch nach Booking fragtest, Booking machen wir in der Regel, müssen wir zum Glück nicht machen, weil sich immer irgendwas ergibt. Also nach jedem Gig kommt irgendjemand und sagt, ey, ihr müsst auf dem Festival spielen oder ihr müsst hier spielen oder das haben wir am allerliebsten, ich habe bald Geburtstag, könnt ihr da spielen? Ne? Ja, können wir machen, machen wir auch gerne, wenn wir da nicht noch drauf zahlen müssen. Ne? Also manchen ist einfach nicht klar, was das bedeutet.
Und was das kostet, ja.
Was das alles kostet, ja. Mal abgesehen vom Equipment, okay, das muss man natürlich auch kaufen und bezahlen. Und wir sind jetzt alle wirklich ganz gut ausgestattet. Aber die Fahrten, man will auch nicht immer, also wir sind ja in Göttingen, häufig proben wir hier. Manchmal proben wir auch in Berlin. Dann schlafen wir zum Beispiel alle bei Karin in ihrer Einzimmerwohnung.
Ah ja.
Zwei Tage lang. Und das ist schon ein Maß an Hingabe an eine Band. das muss man auch wollen. Ne?
Mhm.
Weil wir uns alle sehr lieb haben, geht das.
Ja.
Aber man ist dann auch geschlaucht nach so einem Wochenende. Und wir sind ja eben nicht mehr so alt wie die Musik, die wir machen, uns jung erscheinen lassen möchte oder so. Also das merke ich dann schon, wenn ich nach so einem Wochenende wieder zu Hause bin. Oder wir haben oft Konzerte im hohen Norden, also Kiel, Hamburg, irgendwo an der Küste, da fahre ich alleine mit dem Auto 5 Stunden hin.
Ja.
Na, sitze ich alleine im Auto, da ist keiner dabei. Die anderen fahren von Berlin aus mit dem Zug. Und dann treffen wir uns da irgendwo. Und wenn wir Glück haben, haben wir ein vernünftiges Bett. Wenn nicht, liegen wir auf irgendeiner Matratze irgendwo auf dem Boden. Einmal waren wir auf einem Festival, da haben Karin und ich auf der Ladefläche des Transporters gelegen, mit dem sie da hingefahren ist. Es sind auf einmal irgendwie 7 Grad geworden in der Nacht. Ich habe mich halb tot gefroren. So lange habe ich die Frau noch nie umarmt, ja. Damit ich irgendwie nicht erfriere. Habe ich auch am nächsten Morgen gedacht, ey, müssen wir alten Damen uns das eigentlich noch antun? Nee, aber haben gesagt, das machen wir nicht mehr. Also das machen wir nicht. Es muss echt gewährleistet sein, dass man unter menschenwürdigen Bedingungen pennen kann.
Ja, aber da spricht so ein Thema an, das einfach ja auch gerade seit Corona, mit dem Ukraine-Krieg, der Energiekrise, die Gagen im Live-Betrieb ganz enorm gesunken sind. Also viele sprechen so von Halbierung. Und das natürlich bei einer Band, die noch nicht mal an einem Ort wohnt, sondern noch anreisen muss, aus unterschiedlichen Richtungen, da wirklich zum Tragen kommt.
Ja, absolut, auf jeden Fall. Also häufig ist es schon so, dass wir plus minus null rausgehen, weil es gerade mal hinhaut, dass wir die Kosten gedeckt kriegen. Aber gut, ich meine, natürlich macht es uns ja auch Spaß. Aber wir würden jetzt zum Beispiel auch nicht mehr, also ich auf jeden Fall nicht mehr, zu jedem Gig unbedingt fahren, weil wir jetzt auch merken, dass wir uns eigentlich auch beschränken können auf die Gigs, die wirklich richtig toll sind. Ne?
Ja.
Zum Beispiel Rock for Tolerance in Hanmünden
am
20. Juni.
Am 20. Juni.
Und am 21. Juni spielen wir auf dem Zeitfrei in Uslar. Mhm.
Also habt ihr dann so direkt eine Kombi?
Direkt am nächsten eine Minitour.
Ah ja, sehr genau. Schön.
Nee, Rock for Tolerance, da freuen wir uns echt tierisch, dass wir da dieses Jahr spielen können. Wunderbar. Die sind auch sehr supportive. Also das war wirklich toll. Wir haben neulich im Exil einen Gig gehabt. Und da ist eine Delegation von denen gekommen und stand vor der Bühne mit Fahnen und so. Also das ist das, was einen dann trägt.
Was das Rock'n'Roll-Leben attraktiv macht.
Ja.
Okay, und als abschließende Frage würde mich noch interessieren, ihr hattet auch mal einen Mann dabei. Wie würdet ihr sagen, vielleicht auch aus Gigs, die ihr gemeinsam spielt, ist das unterschiedlich, wenn man so eine reine Frauentruppe ist? Macht das einen Unterschied?
Das kommt auf den Mann drauf an. Würde ich sagen. Also dieser eine kleine süße Hip-Hopper da, der war so niedlich, der war für uns wie ein Kind. Der war viel jünger als wir. Also wir waren ja damals schon voll alt, also schon fast 30. Mhm. Und der war Mitte 20 oder 23 oder sowas. Und also die Jungs, mit denen wir zu tun haben, die sind ja alle lieb. Also das ist dann immer eigentlich schön.
Also wäre das jetzt ein Ausschlusskriterium, wenn man sich bei euch bewirbt als Mann?
Boah, nee, würde ich eigentlich nicht sagen, aber wir haben es nicht vor. Also solange es so bleiben kann, natürlich gibt das schon auch eine besondere Energie, wenn wir als nur Frauen auf der Bühne stehen und diese Musik machen. Aber eigentlich sollte man auch versuchen, von sowas wegzukommen. Mhm. Die Männer werden ja langsam. Ne? Sie werden doch langsam. Und die Männer, mit denen wir zu tun haben, die haben wir alle lieb und die sind alle okay.
Und du hast es ja auch schön beschrieben, wie auch gerade Frauenbands nur weiterkommen können oder das oft eine wichtige Rolle spielt, dass sie andere Männerbands haben, die ihnen helfen, ne? Also die irgendwo Hilfestellung geben, die da offen sind, ne? Die eben nicht ausschließend sind. Bei euch jetzt die Nancy and I zum Beispiel, ne? Oder eben Tobias Langer, der als Produzent euch da unterstützt, ne? Ja. Also dass wir da eigentlich nur weiterkommen können in der Musikszene mit mehr Frauenanteil, wenn da auch mehr Männer unterstützend sind.
Auf jeden Fall. Also das, das kann ich unterschreiben.
Ja.
Susanne, einen spielen können wir noch, oder nicht?
Ja, was hast du denn noch?
Die Leute wollen doch, dass was passiert.
Einen noch.
Sixth wollte ich ganz gerne doch noch. Das ist nämlich unsere letzte Veröffentlichung, oder vorletzte Veröffentlichung. Und was uns ganz, ganz doll am Herz liegt und was die vorletzte Veröffentlichung war, ein Song mit dem Titel Sick Stuff. Mhm. Und das ist der Sick Stuff, der von den Männern, die wir gar nicht so feiern, der Welt geliefert wird. Und dieser Song, da hat Marie auch den Text nach einer Vorlage dann sehr stark umgearbeitet noch und hat ihn Mascha Amini gewidmet, die 2022 von der iranischen Sittenpolizei verschleppt und misshandelt wurde, weil sie ihr Kopftuch nicht regelkonform getragen hat und an den Folgen dieser Verletzungen gestorben ist. Und für sie ist dieser Song und für alle Frauen auf dieser Welt, die unter männlicher Gewalt und männlich struktureller Gewalt sein müssen oder gestorben sind.
Sick Stuff.
Ja.
Das war Regionale Sounds Porträt mit den Gebrüder Manns. Bei mir im Studio war Annika Manns. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Danke dir, Susanne. Danke.
Und am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Pauli. Wenn ihr mehr erfahren wollt über Gebrüder Manns, dann könnt ihr das im Internet tun auf allen üblich verdächtigen Social-Media-Plattformen und auch auf der Homepage gebrüdermanns.de.